Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Ich begrüße Sie in Ihrem wohlverdienten Wochenende an diesem Sonntag zu einer aktuellen Ausgabe von Mikros Dynamis im Programm von DWG Radio. Ich bin Alexander Schmidt. Unsere Sendung beginnt mit einem alten Liedtext von Paul Gerhardt und mit einer kurzen Andacht von dem Theologen und Sprecher Peter Heinrich. Daneben bringen wir wieder einen Beitrag zum Thema Wohnungslosigkeit. Und hier gehen wir unter anderem auf die Situation der jugendlichen Wohnungslosen ein. Zudem hören Sie Teil 1 des Interviews mit Achim Schowalter über Straßenmission in Deutschland. Weiß, mein Gott, dass all mein Tun und Werk in deinem Willen ruhen. Von dir kommt Glück und Segen, was du regierst, das geht und steht auf rechten guten Wegen. Es steht in keines Menschen Macht, dass sein Rat werd ins Werk gebracht und seines Gangs sich freue, des höchsten Rat, der Macht's allein das Menschenrat gedeihe. Gib mir Verstand aus deiner Höhe, auf dass ich ja nicht ruh und steh auf meinem eigenen Willen. Sei du mein Freund und treuer Rat, was recht ist zu erfüllen. Prüf alles wohl und was mir gut, das gib mir ein. Was Fleisch und Blut erwählet, das verwehre. Der höchste Zweck, das beste Teil, sei deine Liebe und deine Ehre. Was dir gefällt, das lass auch mir, o meiner Seele Sonn und Zier, gefallen und belieben. Was dir zuwider, lass mich nicht in Werk und Tat verüben. Wer fleißig betet und dir traut, wird alles, da ihn sonst vorgraut, mit tapferem Mut bezwingen. Sein Sorgenstein wird in der Eil in tausend Stücke springen. Du bist mein Vater, ich dein Kind. Was ich bei mir nicht hab und find, hast du zu aller Gnüge. So hilf nur, dass ich meinen Stand wohlhalt und herrlich siege. Dein soll sein aller Ruhm und Ehr. Ich will dein Tun je mehr und mehr aus hocherfreuter Seelen vor deinem Volk und aller Welt, solang ich leb, erzählen.
Kennen Sie Schwarzer Peter? Ja, ich meine jenes Kartenspiel, das seit Jahrzehnten zu den Klassikern unter den Kartenspielen gehört. Die Spielregel ist höchst einfach. Eine Karte wird vom Spielpartner zur rechten oder linken gezogen. Zusammengehörende Kartenpaare dürfen abgelegt werden, bis auf eine, der Schwarze Peter. Freude kommt auf, wenn man den Schwarzen Peter los wird und ein anderer ihn hat, bis am Ende des Spiels einer ihn auf der Hand hat. Er ist dann sozusagen der Schwarze Peter und bekommt einen schwarzen Strich auf die Nase. Übrigens, das Spiel ist laut dem Wissenschaftsjournalisten Ernst Probst zurückzuführen auf den schwarzhaarigen Holzfäller, Köhler und Räuber Peter Petri, der hier im Hunsrück und im Odenwald sein Unwesen trieb und als Lehrmeister und Komplize des, ja genau, des Schinderhannes gilt. Im Gefängnis soll er es erfunden haben, jenes Kartenspiel, der Schwarze Peter. Der Begriff Schwarzer Peter wird seitdem oft verwendet in der Ehe, in der Familie, in Politik und Wirtschaft und natürlich in den Medien. Immer dann, wenn jemandem die Schuld für einen Fehler zugeschoben wird. Die Geschichte der Schuldzuweisung ist alt, sehr alt. Angefangen hat das Ganze damals im Garten Eden, als alles noch paradiesisch war zwischen dem Menschen und Gott und zwischen Adam und Eva. Doch dann kam es zum Vertrauensbruch zwischen Gott und seinen Menschen, und damit nahm das große Verschiebespiel seinen Anfang. Adam gibt den schwarzen Peter an seine Frau Eva, und die gibt ihn an die Schlange weiter. Naja, und sowieso schließlich hat dann Gott für alles die Schuld, irgendwie. Stimmt doch, oder? Wir suchen die Schuld immer wieder beim anderen, beim Ehepartner, den Kindern, dem Kollegen, der Chefin, den Politikern. Und wie befreiend kann es dann sein, wenn einer sagt, ehrlich sagt, ich war's, entschuldige bitte. Das ist wie ein Schlüssel zum Gefängnis. Gott hat übrigens damals im Paradies, als alle den schwarzen Peter wieder loswerden wollten, nicht tatenlos zugesehen, ganz im Gegenteil. Später hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt und der hatte als einziger Mensch, der je über diese Erde ging, eine absolut weiße Weste. Ohne Sünde nennt das die Bibel. Seltsam, diesen Jesus wollte auch keiner haben und zum Schluss hat man ihn beladen mit jedem nur erdenklichen schwarzen Peter und ans Kreuz geschlagen. Und nun kommt das Unerwartete, das Großartige. Evangelium nennen die Christen das. Jesus hat, um im Bilde zu bleiben, den schwarzen Peter dieser Welt nicht weitergegeben. Oh, er hätte das tun können. Er hat ihn behalten. Er nahm unsere Schuld auf sich, damit wir vor Gott ohne Schuld sein können. Wir können zu ihm kommen, zu diesem lebendigen Herrn, und ihm sagen, ich war's, vergib mir und hilf mir. Und dann können wir zu unserem Ehepartner gehen, zu unserem Nachbarn, zur Kollegin. Na, Sie wissen schon, wem Sie damit eine wirkliche Freude bereiten könnten. Peter Heinrich, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Idar-Oberstein.
Vor einigen Jahren wurde ich persönlich mit dem Vortrag von Professor Dr. der Medizin Gerhard Trabert konfrontiert. Ich bin eigentlich fast zufällig darauf gestoßen, als ich an einem Buchtyposkript für jemanden aus dem Bekanntenkreis gearbeitet habe. Dieser Vortrag hat mich damals echt herausgefordert und ich musste im Nachgang oft daran denken, was durch Trabert aufgezeigt wurde. Professor Trabert setzt sich bei dem gemeinnützigen Verein Armut und Gesundheit in Deutschland ein. Der Mainzer Verein engagiert sich seit 1997 mit verschiedenen Hilfsprojekten für arme und notleidende Menschen. Wenn uns die Dinge nicht so gelingen, wie wir es geplant haben, so macht es uns nachdenklich und vielleicht sogar traurig. Misserfolg, Versagen, Versuchung, man verliert etwas. Oder Sie sind vielleicht in einer Ihnen wichtigen Angelegenheit sogar gescheitert. Eine Absage im Job, eine Zurückweisung eines Menschen, Schwierigkeiten im Glaubensleben. Am liebsten würde man es vertuschen und verstecken. Die Sache, jemanden anzuvertrauen, würde sicher helfen, doch es tut Ihnen vielleicht weh und man verschließt sich und lässt niemanden ins Herz blicken. Dadurch versinkt man mehr und mehr in Einsamkeit und Grübeleien. Es kann sein, dass Ihr Lebensentwurf gerade jetzt eine Bauchlandung macht und Sie dabei zusehen müssen, wie eine Stütze nach der anderen wegbricht und bisher geöffnete Türen sich langsam, aber sicher schließen. Scheitern betrifft die ganze Persönlichkeit und erschüttert gleichfalls Seele, Geist und Leib. Man scheitert nie nur ein bisschen, sondern mit Haut und Haaren. Und es kann ja im Grunde jeden treffen. Rebecca Twigg gehörte zum Beispiel einst zu den besten Radrennfahrerinnen der Welt. Mehrmals war sie Weltmeisterin auf der Bahn, sie stellte Weltrekorde auf und gewann Olympiamedaillen. Heute ist die 57-Jährige wohnungslos und lebt auf der Straße oder teilweise bei Verwandten. Chantelle Newbury, die dreifache Mutter und australische Olympiasiegerin im Wasserspringen, kam nach ihrer Sportlerkarriere in große Schwierigkeiten. Sie litt an Depressionen und Drogenabhängigkeit. Der ehemalige Radrennfahrer Jan Ullrich hat ein ernstes Alkoholproblem. 2017 hatten beispielsweise 9% der Wohnungslosen in Deutschland einen hohen Bildungsabschluss. Misserfolge und Scheitern können jeden Menschen treffen. Im Folgenden werde ich einen Auszug aus Professor Trabert's Vortrag hier präsentieren. Also den zweiten Teil davon, den ersten hörten Sie bereits in unserer Sendereihe. Der Vortrag von Professor Dr. der Medizin Gerhard Trabert trägt den Titel Erkrankungsprävalenzen und Gesundheitsversorgung von jungen Erwachsenen, Wohnungslosen. Werfen wir nun einen Blick auf die finanzielle Versorgung von wohnungslosen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, auf Sozialhilfe und Hartz IV. Der Tagessatz eines wohnungslosen Menschen, eines Erwachsenen, liegt bei 13,50 Euro. Jugendliche bekommen als Tagessatz etwas weniger, nämlich 11 Euro. Und immerhin sind ca. 10% der Wohnungslosen minderjährig. In 2017 ist allgemein betrachtet der Großteil der Klientinnen nach wie vor ledig, es sind knapp 70%, und alleinstehend sind knapp 85%. Laut Trabert liegt das Budget von jungen Erwachsenen für Ernährung täglich bei 5,18 Euro. Für Gesundheit sind ca. 7 Euro monatlich geplant und für Bildung sage und schreibe 54 Cent monatlich. Das muss reichen. Diese Grundsicherung soll laut dem Sozialgesetzbuch ein Leben in Würde garantieren. Ob das funktioniert? Die Caritas zumindest fordert eine Erhöhung des Hartz-IV-Riegelsatzes um 60 Euro monatlich. Es dürfte also niemanden verwundern, dass sich diese überschaubaren Zahlungen auf das psychische Wohlbefinden der Betroffenen auswirken und eben nicht nur die Zahlungen, sondern die Wohnungslosigkeit an sich. Wie wirkt es sich konkret aus? Durch erhöhten Suchtmittelkonsum zum Beispiel, Zigaretten und Alkohol sind hier zu nennen, es fehlen den Betroffenen realistische Zukunftsperspektiven. Ein Gefühl von Vernachlässigung, von Hilflosigkeit und Einsamkeit macht sich breit. Es fehlen sehr oft Rückzugsmöglichkeiten. Ja, man kann sogar so weit gehen und behaupten, Armut macht psychisch krank. In einer US-Studie wurde Folgendes festgestellt. Bei 4/7 aller Depressions- und Schizophrenieerkrankungen wird die Armut der Patienten als entscheidender Verursachungsfaktor verantwortlich gemacht. Eine weitere Studie zeigt auf, psychische Auffälligkeiten nehmen zu. 22% der armen Menschen zeigen psychische Auffälligkeiten, 14% sind manifest psychisch krank und leiden an Angststörungen und/oder Depressionen. 31% der Kinder in sozial benachteiligten Verhältnissen sind psychisch auffällig, wohingegen nur 16% der Kinder in der oberen Sozialschicht psychisch auffällig sind. Besonders im Winter sind wohnungslose Menschen gefährdet. Von 1991 bis 2010 sind mindestens 280 wohnungslose Menschen auf deutschen Straßen erfroren. Speziell bei Migranten und Asylanten stellen psychische Folgen von Verfolgung und Traumatisierung ein erhöhtes Erkrankungsrisiko für Depressionen und Suizidalität dar. Ich persönlich muss hier unweigerlich an die biblische Weihnachtsgeschichte denken. Josef, Maria, Jesus. Sie waren einige Zeit in Ägypten und erlebten verschiedene Szenen der Angst, des Hungers und der Verfolgung. Doch zurück zu Traberts Vortrag. Wie kann man die Umwelt und auch das Umfeld der Wohnungslosen beschreiben? Als Schlafplatz dienen oft Abbruchhäuser, Industrieanlagen oder Müllanlagen. Doch auch in eigens für wohnungslose Menschen eingerichteten Wohnheimen und Schlafsälen lauern Gefahren, beispielsweise durch Krätze oder Läuse. Zwar ist die Mehrheit, also 73% der Klienten, nach wie vor männlich, aber mehr als ein Viertel, 27%, ist heute weiblich. Dieser Wert steigt über die Jahre kontinuierlich. Eine betroffene Frau sagt, als junge Frau habe ich davon geträumt, viele Kinder zu haben und eine gute Ehe zu führen und mit meinem Partner alt zu werden und später dann auf die Enkelkinder auf dem Rasen spielen zu gucken und sich über die Kinder auszutauschen. Das war mein Ideal. Und das ist natürlich komplett zersprungen in 1000 Stücke. Das war für mich schlimmer. Das ist das Schlimmere, Scheitern. Speziell bei wohnungslosen Frauen wird verstärkt körperliche und seelische Gewalt beobachtet. Diese Frauen und Mädchen sind oft Entwertungs- und Demütigungsverhalten ausgesetzt. Trabert beschreibt mehrere Handlungsebenen. Erstens sollte eine von Respekt und Wertschätzung geprägte Diskussion zu Armut und Wohnungslosigkeit und Gesundheit geführt werden. Zweitens sollte schnell, kompetent und betroffenenzentriert agiert werden. Und drittens sollten gesellschaftsstrukturelle Verursachungsmechanismen benannt werden. Professor Dr. der Medizin Gerhard Trabert hat eine kleine Studie durchgeführt. Traberts sogenannte Mainzer Studie wurde anhand einer Befragung wohnungsloser Menschen hinsichtlich ihrer Stärken durchgeführt. Eine Frage lautete, was können andere Menschen, die nicht in ihrer Situation sind, von ihnen lernen? Die Antworten der Wohnungslosen sind Umgang mit anderen Menschen, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Toleranz. Wie man mit wenig überleben kann, Überleben in jeder Situation und Zusammenhalt. Und das ist doch eine wichtige Ressource, oder? Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, soziale Kompetenz, Überlebensstrategien und sogar Kreativität. Doch welche Konsequenzen könnte diese Information eigentlich für uns haben? Wir müssten eine sogenannte G-Struktur entwickeln. Wir sollten zu den wohnungslosen Menschen gehen. Der Arzt, sagt Dr. Trabert, geht zum Patienten. Dabei ist kultursensibles Handeln gefragt. Kurt Marti, ein Schweizer Philosoph, sagte, wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Und Franz Kafka, der österreichische Romanautor tschechischer Herkunft, sagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und zum Abschluss dieser kleinen Abhandlung zum Thema rund um junge Erwachsene, Wohnungslose, möchte ich einen Liederdichter zitieren. Wenn meine Liebe kalt wird und mein Glaube schwindet, werde ich mein Herz in dem heilenden Kreuz Jesu wiederfinden. Herzlich willkommen zum aktuellen Interview, heute mit Achim Schuhwalter. Grüß dich, Achim.
Grüß dich, Bruder Alexander.
Du hast eine Deutschlandreise hinter dir, eine Reise der besonderen Art. Du hast viele Städte besucht, du warst 9 Tage unterwegs und ja, jetzt möchte ich von dir einfach hören, in welchen Städten warst du, was hast du dort erlebt und welches Ziel hast du damit verfolgt mit dieser Reise?
Ja, vielleicht zuerst zu dem Ziel. Also es ist ja schon länger mein Ziel, gerade durch die Straßenmission den Auftrag Jesu zu erfüllen, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Es war dieses Mal eine besondere Reise, weil unter dem Eindruck von Corona natürlich so manches anders war wie in den letzten Jahren. Und vielleicht, wenn ich das noch so einfügen darf, es ist ja schon jetzt die 3. Corona-Missionsreise, habe ich es genannt, wo wir so hinausgingen in dieser Zeit seit dem Lockdown. Und wir haben gemerkt, dass gerade jetzt eigentlich es wichtig ist, hinauszugehen, nicht zu schweigen von der Wahrheit und dem Evangelium. Das war eigentlich eine zusätzliche Motivation. Ich wusste, ich muss gehen. Und das Evangelium verkündigen, das war auch aus früheren Erfahrungen so, wenn die Widerstände größer werden, dann muss gerade dort das Evangelium verkündigt werden. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht oder die Planung begonnen. Und Gott hat eigentlich so Gnade geschenkt. Auch die Städte sind mir schon länger ein Anliegen. Die Großstädte Deutschlands, das war schon immer eigentlich ein Hauptziel von mir, dass wir in die Millionenstädte gehen. Und so kam eigentlich die Route zustande, dass wir in München begonnen haben, in Bayern. Und dann über Gemeindenbesuche in Ensdorf und auch in Marktredwitz, dann in Hof noch einen Einsatz hatten am Sonntagmittag. Über Bischofswerda dort Geschwister besucht und auch Straßenmission, auch in Bautzen. Und dann bis Leipzig, dort war eine offene Tür. Und dann auch in Wurzen wieder eine Gemeinde besuchen konnten. Und so sind wir nach Berlin gekommen, auch dort hat Gott Gnade geschenkt und dort waren wir noch in Buchholz in einer Gemeinde und dann anschließend die letzten 2 Städte Dortmund und Köln. Das war so, ich sage, eine Marathon-Missionsreise, bis jetzt also meine längste auch, 9 Tage unterwegs und anschließend der Missionstag mit dem Israeltag. Aber dennoch, ich staune, Gott hat die Kraft gegeben und die Menschen, die Mitarbeiter geschenkt, wie ich es nicht erwartet hätte.
Das heißt, du hast ja für diese Zeit Urlaub genommen. Ich glaube, du bist ja nicht im Vollzeitdienst christlich unterwegs, sondern du hast einen ganz normalen weltlichen Beruf und hast dann praktisch ja eine kleine Auszeit genommen und im Urlaub aber diese, ja wie du sagst, diesen Marathon gemacht.
Ja genau, also das ist ja schon länger meine Devise, so wie es auch in der Bibel heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Auch die Urlaubsplanung lege ich ganz bewusst in Gottes Hand. Und ein Teil davon ist einfach Gott geopfert. Und das war immer mein Wunsch. Und wir haben ja sonst einen Missionsplan, wo wir die Jahre vorher auch immer so die Termine im Voraus festgelegt hatten, wohin wir gehen wollten. Vielleicht das gleich vorweg, gerade jetzt in diesem Jahr, wo Corona kam, habe ich mal nachgerechnet, hatten wir eigentlich für 2020 geplant, 8 Städte zu erreichen. Und jetzt können wir sagen, nach der ganzen Corona-Sache haben wir 17 Städte erreicht. Also es hat eigentlich einen sehr guten Effekt gehabt für uns, wo wir wirklich ermutigt wurden, gerade jetzt, wo wir sehen, wir sind wirklich mitten in dem Geschehen, wo alles auf die Endzeit zuläuft. Oder auf das Ende der Endzeit schon zuläuft, dass wir die Zeit auskaufen, hat es für uns so eine gute Wirkung gehabt. Und das wünsche ich auch allen, die uns hören. Ich habe ein bisschen den Eindruck so bei manchen gehabt, die wurden entmutigt oder haben die Evangelisationen runtergefahren und gedacht, man kann nicht rausgehen. Also ich kann im Gegenteil behaupten, es ist eine sehr gute Zeit und besser sogar wie zuvor, jetzt hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen.
Gesagt, 17 Städte habt ihr erreicht. Wie oder was habt ihr erreicht, also wenn ihr dorthin gegangen seid, jetzt am Beispiel München? München ist eine Großstadt. Was habt ihr dort gemacht? Wie viele Leute wart ihr?
In München muss ich ehrlich sagen, das war dieses Jahr was ich noch nie erlebt habe, was ich mich wahrscheinlich auch nie getraut hätte, dass wir uns dort angemeldet hätten, wenn ich wüsste, dass wir nur zu sechst waren dort. Aber mir war immer wieder, seit ich auch die Missionsarbeit so mehr in Abhängigkeit von Gott plane, das Wort wichtig von Samuel, aus 1. Samuel 14. Das Wort aus 1. Samuel 14, wo von Jonathan die Rede ist, wo das ganze Volk Israel war verzagt und am Boden und alle waren verkrochen, sogar in die Höhlen vor den Philistern. Und dann ging Jonathan mit seinem Waffenträger in der Nacht und sagte zu ihm, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Und das hat mich immer begleitet und auch jetzt in München doch ermutigt, auch wenn wir dort wenige waren, das Evangelium zu verkündigen. Und wir hatten doch gute Gespräche, es kamen dann auch andere Geschwister dazu. Natürlich, das Wort Gottes zu predigen ist eine Aussaat, das ist ein Säen, dessen muss man sich bewusst sein. Man sieht nicht die Früchte im gleichen Moment. Aber es waren aufmerksame Hörer und wir konnten dort jetzt, also bei dieser Missionsreise wieder, haben wir uns angemeldet wie früher mit Lautsprechern über die Polizei. Es ging problemlos und man hat es weit gehört an mehreren Stellen und es gab wirklich offene Türen. Also ich kann sagen, dennoch, das lohnt sich. Und vielleicht hier noch kurz ein Einschub. Gerade auf dieser Missionsreise waren wir in einer Gemeinde, ein Bruder, der hat sich schon länger gefragt, das hat er mir nachher erzählt, wie das wohl ist, diese Straßenmission, die Predigten, ob die Leute überhaupt zuhören. Und er hat gesagt, deshalb wollte er einfach mal mitkommen. Und er kam dann auch mit, die letzten zwei Tage noch, und mit seiner Frau und hat einfach beobachtet. Das hat er mir auch nachher erst erzählt. Er hat einfach geguckt, wie die Leute reagieren auf der Straße. Und als er gesehen hat, auch während den Predigten, während dem Gesang, es bleiben immer Menschen stehen, manche irgendwo ganz versteckt in einer Ecke. Aber durch das, dass man das weit hört, man sieht immer wieder Menschen stehen und hören. Und das hat ihn wirklich bestätigt, dass er gesagt hat, nee, diese Arbeit lohnt sich wirklich. Es gibt Menschen, die haben Hunger, die schnappen vielleicht nur weniges auf. Aber wir gehen im Glauben auf dieses Wort Gottes auch hinaus, das in Jesaja geschrieben steht, wo Gott schon durch den Propheten verheißen hat, in Jesaja 55, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genau so soll auch das Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und vielleicht dazu noch, was hat es gebracht? Also wir hatten dieses Mal wirklich so einen Rückblick im Missionstag auch, wo wir so die drei Corona-Missionsreisen betrachtet haben. Und ein Wunder war dieses Mal für mich ganz besonders, wo wir an der ersten Reise, am letzten Tag in Frankfurt, eine Begegnung hatten mit einem jungen Mann, einem Portugiese. Und wir wollten gerade so abschließen noch, zusammen beten. Es war ja damals schwierig, selbst zu zweit oder zu dritt zusammenzustehen, da war man ja schon verdächtig. Aber wir haben doch immer die Gebetsgemeinschaft gehabt. Wir standen dort zusammen, mehr als drei, vielleicht sieben oder acht, und haben so noch gedankt. Und dann kam einer mit dem Fahrrad angefahren, ein junger Mann, eben ein Portugiese, und der hat gefragt, ja, was macht ihr hier? Er hat dieses Schild gesehen, dieses Plakat an unserem Büchertischanhänger, der stand dort, wo ein Bibelvers drauf stand von Jesus und auch eine Einladung, dass man kostenlos Bibeln und Bücher hier bekommt. Der kam dann und wurde sehr schnell so im Gespräch mit einem Bruder aufgenommen und er hat dann viele Fragen gehabt. Und nach diesem Kontakt, wo wir dann, der Bruder hat gleich die Telefonnummern ausgetauscht, ist er tatsächlich in die Gemeinde gekommen. Es war ein Bruder von Darmstadt, hat sich dort sehr wohl gefühlt und kam regelmäßig in die Gemeinde seither. Hat dann für die nächste Reise bei mir angefragt, ob er mitkommen darf. Und ich war ein bisschen am Zögern, ich kannte ihn noch nicht richtig. Habe ich gesagt, ich rufe dich mal an, habe ihm ein paar Fragen gestellt, ist er wirklich wiedergeboren? Und der war wirklich brennend. Ich habe gemerkt, doch, den können wir mitnehmen. Haben ihn mitgenommen bei der zweiten Missionsreise. Und jetzt bei der dritten Missionsreise, also zwischen der zweiten und dritten noch, kam ein Anruf von ihm, betet für eine Albanerin, ein Mädchen, das wird bedrängt. Sie hat sich bekehrt vom Islam zu Jesus Christus und sie wird gefangen gehalten von der Familie, schon 3 Tage bei der Tante, betet für sie. Und als ich jetzt hier am Missionstag dieses Mädchen getroffen habe, Amela heißt sie, ich war so überwältigt von diesem Zeugnis, wie sie standhaft Jesus bekannt hat, nicht abgesagt hat, trotz diesen wirklichen, man kann fast sagen, Foltermethoden, die sie durchgemacht hat, hier in Deutschland übrigens, von ihrer Familie, mit dem Messer bedroht, Einschnitte hat sie bekommen, Zigarettenstümmel an ihr ausgedrückt. Es war furchtbar, wie sie unter Druck gesetzt wurde, bis die Polizei sie befreit hat. Und wie sie so ein Zeugnis abgelegt hat, so im persönlichen Gespräch, ich war einfach überwältigt. Und ich habe gedacht, guck, durch diesen einen, den Diogo, der kannte dann die andere, die Amela. Und so kam eine Kettenreaktion zustande, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Und das ist eigentlich so für mich eine ganz neue Ermutigung, wie Gott wirkt, auch jetzt in unserer Zeit und manche herausruft, die wir nie gedacht hätten, dass sie zum Glauben kommen. Und auch die Ermutigung, die sie dann bekommen und den richtigen Weg, den man ihnen zeigen kann, zu einer bibeltreuen Gemeinde, was immer unser Ziel auch ist, die Menschen in eine Gemeinde vor Ort zu bringen, wo wir wissen, dass es eine gesunde und bibeltreue Gemeinde ist.
Du hast jetzt erzählt von einem Christen, der irgendwie stehen geblieben ist und hat euch zugehört und hat euch beobachtet. Wie läuft so ein Einsatz eigentlich ab? Ihr seid ja von München dann weitergezogen nach Ensdorf, nach Hof, also dann nach Osten praktisch, nach Ostbayern und dann weiter nach Ostdeutschland. Aber wie laufen diese Einsätze eigentlich konkret ab? Was macht ihr da genau?
Was wir machen, ist sehr klassisch, sage ich mal. Wir gehen raus und der Beginn ist immer mit Liedern. Wir haben als erstes in unserem Liederheft, wir singen von Jesus. Sein ist Gewalt und Macht. Das ist das Zentrum der Verkündigung. Wir sagen auch immer, wir laden nicht zu uns ein, wir laden die Menschen zu Jesus ein. Und wir rufen die Menschen zu Jesus, dass sie sich bekehren. Und dann eigentlich mit Beiträgen, mit Zeugnissen, mit Predigten wird dann immer wieder so eine Abwechslung versucht auch zu bringen in dem Beitrag von den Mikrofonen, wenn wir die Anlage aufbauen, jetzt wie beim letzten Mal. Und dann sind natürlich auch Geschwister, die verteilen Traktate und suchen dann die Gespräche, gehen auf Menschen zu, manchmal kommen Menschen auf uns zu. Und eben jetzt einer, der stand immer am Bücherwagen und hat dort den Menschen Bücher angeboten und auch dann gab es immer dazu Gespräche. Und so läuft es meistens. Also in einer Stadt sind wir beginnen meistens um 10 Uhr, wie jetzt in München, und dann sind wir bis 15, 16 Uhr in der Stadt. Wechseln die Standorte auch. In München geht es noch mit Polizeibegleitung. Da ziehen wir dann von einer Stelle zur anderen unter Begleitung von Polizei. Dieses Mal auf dem Gehweg, sonst auch auf der Hauptstraße, also mit Mikrofon. Und wir singen dann auch unterwegs. Also das zieht auch manche Menschen an. Das war sehr schön dieses Mal in Köln. Da waren wir ja eine größere Gruppe, fast 40 Geschwister. Und manche haben auch gesagt, es ist so ähnlich wie in der Wüstenwanderung. Vorne die Wolkensäule, hinten die Feuersäule. Dieses Mal bei uns war es die Polizei. Aber die Menschen stehen einfach und schauen, ja, wer ist das? Wer kommt da? Was passiert hier? Und wir haben schon die Erfahrung gemacht durch diese Aufzüge, wo wir dann machen, wo wir einfach auch singen und zwischendurch auch predigen, haben wir auch gemacht, dass wir teilweise manchmal stehen bleiben und die Polizei muss auf uns hören in dem Moment oder Bibelverse sagen. Und in diesem Aufzug, die Menschen nehmen noch besser die Traktate, weil die sind sehr interessiert, die vorbeilaufen, die denken, was ist da? Und dann, also haben wir schon festgestellt, da verteilt man mehr Traktate und ist auch ein sehr gutes Zeugnis irgendwo, dass die Menschen uns einfach sehen. Das war immer mir wichtig. Wir sind nicht irgendwie jemand, der außerirdisch ist, sondern wir sind hier auch ganz normale Menschen, einfach die an Jesus glauben und das froh bezeugen.
Du hast gesagt, ihr habt mit 6 Leuten angefangen in München und mit 40 habt ihr dann in Köln praktisch aufgehört oder beendet diesen Einsatz. diesen Missionseinsatz? Waren das immer die gleichen Leute? Sind dann einfach welche dazugekommen oder wie verteilt sich das dann auf die einzelnen Stationen?
Ja, es ist bei uns so, also manche haben ja nur das Wochenende frei oder die anderen kriegen gerade keinen Urlaub, die gern mitkommen möchten. Und das macht es eigentlich so immer wieder zu einem Wechsel in der Reise. Also dieses Mal sehr extrem, weil wir haben auch sehr kurzfristig geplant, muss ich selber sagen. Das war bei mir ein bisschen, ich wusste selber nicht genau, wie und wann wir das einplanen, weil das war nicht im Voraus geplant dieses Mal, das war eine spontane Planung. Und dadurch war bei vielen der Urlaub schon aufgebraucht. So gab es eben diesen Wechsel, dass manche kamen nur am Wochenende und andere sind so im Laufe der Woche dazugekommen. Und eben aus einer Gemeinde kamen dann ganz spontan 8 Geschwister noch mit, die gesagt haben, wir wollen einfach euch hier mal unterstützen und sehen, wie ihr das macht. Und so hat sich das ergeben. Und natürlich auch von jeder Stadt kommen noch Geschwister, wo wir einladen, wo wir kennen, aus den Gemeinden dazu. Das ist dann auch immer eine Bereicherung. Ist auch unser Wunsch an diesen Städten, wo wir sind, dass wir immer von einer Gemeinde jemand haben, der dann auch in die Gemeinde einlädt, die Adresse hat und dann die Menschen direkt in die Gemeinde gebracht werden können dort.
Diese Sendung, meine Damen und Herren, geht hiermit zu Ende. Mikros Dynamis, das bedeutet eine kleine Kraft. Und wenn ich das sage, so macht es mich gewissermaßen demütig. Und Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, es bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. Am Mikrofon sagt Alexander Schmidt auf Wiederhören und Gottes Segen.